Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Mit 40 kann man es mit dem Tiger.
Der mir jetzt gerade nachplappert hat, das ist der Frank.
Und der andere ist der Duri.
Wir sind zwei Kumpels, die sich leider viel zu wenig sehen.
Und haben darum beschlossen, aus unseren Gesprächen denen ein bisschen mehr Verbindlichkeit zu geben und jeden Monat einen Podcast aufzunehmen.
Das ist die wunderbare Idee und wir hoffen, euch macht es genauso Spass wie uns.
Was ist jetzt an diesem Panettone nicht gut, Frank?
Es ist alles gut. Er ist grossartig. Ein Panettone mit Schoki, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Also mal, man kann wahrscheinlich viel falsch machen, aber so einen richtig schlechten Panettone habe ich, glaube ich, auch noch gar nie gehabt.
Aber ist ein richtig fein,
oder? Der ist sehr fein, ja. Der ist, wo hast du denn den? Müssen wir noch ein bisschen Product Placement machen?
Sorry, nein, ich nicht gesponsert. Könnte den Scharrenberg jetzt mal nicht erwähnen.
Ja, der Scharrenberg, dort habe ich ja versucht, dass die Panettone machen.
Hast du probiert?
Ja, und zwar mit umgekehrter Psychologie. Ich habe gesagt, ich glaube, ihr könnt das gar nicht. Und seitdem bin ich bekannt dafür, dass immer wenn ich komme zur Weihnachtszeit sowieso, sage jetzt, schau, wir haben immer noch keine Panettone gemacht.
Und was ist die Argumentation?
Sie haben keinen Platz und es ist zu kompliziert und so. Das noch in ihr Sortiment aufnehmen. Es ist tatsächlich aber relativ Zeit, komplex, ja, ein Panettone zu machen. Und nach dem Backen muss man ihn aufhängen, umgekehrt.
Okay.
Damit er nicht zusammensackt, hängt es ihn umgekehrt auf, zum Abkühlen.
Okay.
Sonst würde er wieder in sich in das Förmchen fallen. Es sieht noch lustig aus. Sie haben das gesagt und ich habe gedacht, was, eh nicht. Dann habe ich einmal ein bisschen nachgeforscht, wie man Panettone macht. Und tatsächlich hängt man den auf nach dem Backen.
Ich meine, der Scharrenberg ist ja, da schaust, kannst du in die Backstube hineinschauen und dann siehst du ja viele Leute um den Tisch und überall hat es Brot und Wehen.
Eben,
und
könntest du ja auch noch ein paar Panettone aufhängen.
Eben, wenn sie aufhängen, das Argument, musst du sagen, das ziehe ich überhaupt nicht. Der einzige Platz, den sie noch hängen, sind ja über ihren Köpfen.
Ja, absolut. Also ich verstehe es auch nicht. Und ich wäre ja natürlich der beste Kunde.
Ja, du hast ja, ich glaube, du warst im Tessin und hast ja, glaube ich, das Tessin von Panettone befreit.
Ja, genau, sozusagen. Okay. Sie haben nicht mehr gewusst, wo all die Panettone angegangen sind. Und dann bin ich weg und dann ist es klar. Nein, ich finde Panettone, es ist einfach, also es ist so eine riesige Kalorienbombe, es hält mich Geschirr um, aber es ist super.
Ich habe mir überlegt für den Podcast, Frank. Wir sind ja Ende Jahr und es ist ja so Zeit, in sich zu gehen, mal ein Bierchen, ja, abzulegen.
Auch ein bisschen zur Ruhe zu kommen, nicht wahr?
Und ich habe gedacht, ich bin jetzt heute dein geheime Tagebuch.
Was, du bist mein, dann bin ich deins.
Du darfst mir einfach alles erzählen, was du sonst nie...
Darf ich auch alles fragen, was ich sonst nie würde fragen.
Und wieso ist beim geheimen Tagebuch, das tut man ja auch nicht anlügen.
Nein, natürlich nicht. Nein, das würde ja überhaupt keinen Sinn machen, dass man es anlügen würde. Da gebe ich dir schon recht.
Und ich bin jetzt so wie in der Kindheit, weißt du, so ein geheimes Tagebuch. Magst du dich noch erinnern an die Heftchen, wo irgendwie gestanden ist, die, deine Lieblingsfarbe und dein, ja, wo man so gegenseitig austauscht hat mit
Schulkameraden? Ich hatte auch so ein Tagebuch mit so einem Schlüssel. Also wo so am Buch hat es ein Schlüssel gehabt mit so einem ganz schlechten Schlüssel, den man wahrscheinlich mit der Büroklammer können knacken.
In einer Einvernahme habt ihr jetzt Protokollnotiz. Der Beschuldigte zeigt mit den Händen einen Öffnungsvorgang mit Schlüssel.
Steht das? Du musst jetzt alles protokollieren, wenn jemand etwas, nur wenn es wichtig ist.
Ja, also die Staatsanwaltschaft tut das sehr selektiv, wenn man so wählen, was jetzt da gerade in so eine, was jetzt wichtig ist.
Schaut zur Decke.
Lacht verschmitzt.
Das ist krass und dann interpretierst du das aufgrund von so einer Notiz.
Naja, dann hast du jedes Mal Diskussionen, dann findest du ja,
ist aber gut, das wenn sie jetzt... Gewesen,
ja,
oder?
Genau, wie haben sie jetzt unter der Maske gesehen, dass er lacht? Moment, genau gesagt. Ah, jetzt redet sie ja gerade noch für den Protokollführer. Ja. Dann schreiben Sie bitte, der Anwalt hat es nicht gesehen.
Ja.
Ja, soweit. Also Schlüssel.
Ja, genau. Ich hatte so ein Tagebuch gehabt, tatsächlich. Und das habe ich dann auch noch eingeschlossen in so einem Möbel, wo man auch können mit einem Schlüssel zumachen.
Und der Schlüssel ist um den Hals gehängt?
Nein, das ist eine gute Frage. Das weiss ich von nicht mehr, wo ich den gehabt habe. Den habe ich, glaube ich, irgendwo mega gut versteckt.
Das haben wir doch früher auch gemacht, so Schatzkisten abgeschlossen und vergraben und nie mehr gefunden.
Ja. Ah, wirklich? Haben wir mal eine vergraben? Vergraben habe ich, glaube ich, nie eine, nein.
Mal.
Ah, wirklich?
Ja, ja.
Ah, mega cool. Ich habe eben mal gehofft, dass ich bei mir im Garten so eine finde.
Ja, dann müsstest du bei mir umgraben.
Bei dir, das, ja, vielleicht, wenn es gar nicht mehr anders geht, komme ich dann mal mit dem Bickel.
Aber da ich dort wahrscheinlich etwa 5 war, findest du vielleicht irgendwelche Käpsli für ein Käpsli.
So mumifizierte Gummibärchen.
Alte Ostereier. Also ich bin jetzt das geheime
Tagebuch. Du bist das geheime Tagebuch und das Freunde, so ein Freundebuch. Sozusagen, eben. Dein Lieblingsfilm und was du einmal werden möchtest.
Nein, ich bin ein rückblickendes Tagebuch.
Was du gewesen bist.
Eben, ich bin, da denke ich, bis kein Tagebuch, wo aber Fragen stellt. Mhm. Und ich weiß nicht, hast du das einmal verfolgt? LXX. So drei junge Frauen setzen sich ein für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit.
Ich habe das ist so auftaucht auf meinen sozialen Medien.
Ja, ja, sie sind recht präsent.
Vor allem das Format Männerfragen gelesen, wo, glaube ich, Patricia Lehri schreibt, Interviews macht.
Genau,
wo sie den Männern die Fragen stellt, die üblicherweise nur Frauen gestellt bekommen.
Genau, und von dem habe ich mich inspirieren lassen. Mhm. Und ich bin jetzt ein fragendes Tagebuch mit Männerfragen.
Ja, also stell mir mal Männerfragen.
Also Frank Renold, 221. Wie hast du Kind und Karriere unter einen Hut gebracht?
Gut, eigentlich. Gut, soweit. Ich arbeite ja nur Teilzeit, wie sich das gehört, für jeden anständigen Mann. Und ja, han noch relativ viel Zeit mit meiner Tochter verbracht. Ja, also jetzt gerade im Moment finde ich es absolut ein Hammer. Es ist das Lustigste überhaupt. Sie ist wirklich einfach, das ist wie mit einem Comedian oder einer Comedienne unterwegs zu sein. Ist ja einfach sau lustig. Du darfst einfach ja keinen Plan haben. Und das passt ja eigentlich schon auch wieder zu meinem Beruf und zu meiner Karriere mit Improvisation und so. Und gleichzeitig, was
du meinst, dein Theater hat dich vorbereitet aufs Vaterwerden?
Ja, das bereitet auf alles vor. Improvisation und Theater bereitet auf alles vor, was einem im Leben passieren kann. Und trotzdem, also was ich merke diesbezüglich, bezüglich Vereinbarkeit, eben ich habe einen Beruf, der sehr viel Flexibilität fordert, oft am Abend und auch am Wochenende stattfindet und unregelmäßig stattfindet, also nicht jetzt einfach Nachtschicht ist und immer Nachtschicht ist. Das gibt auch andere Berufe natürlich, die das haben. Und ein Kind, das schon in dem Alter, wo wir noch nicht im Schul- und Kinski- und so Strukturen sind, führt, also entweder ist es mega kompliziert und musst mega alles rundum immer wieder planen, oder wenn du ein bisschen willst, nicht immer alles planen, jeden Tag von neuem, dann führst du halt so Strukturen ein, wo du sagst, an diesem Tag ist das Kind in der Kita, da wird das Kind vielleicht da betreust du, da betreue ich, so. Und dann hast du wie so fixe Strukturen, und das ist knifflig gewesen, finde ich. Also so die fixen Strukturen und Flexibilität im Job zu haben. Passieren so Sachen, dass irgendjemand in diesem System krank wird und dann geht sowieso alles.
Gut, aber alles, das ist ja losgelöst von deinem eigenen, richtig, Tagesrhythmus.
Ja, ja, richtig. Das hättest du auch bei anderen Jobs, oder? Wenn dann mal jemand krank ist und so. Und
gut, jetzt aber jetzt dein Tagebuch, muss ich sagen, das interessiert jetzt.
Das interessiert sich nicht. Was willst du dann wissen? Das ist, wie ich Karriere und Job unter einen Hut gebracht habe.
Aber es ist kein Tagebuch.
Das es ist kein Tagebuch.
Das schreibst du nicht so. So.
Keine gute Sache.
Ich weiss nicht, da schreibst du nicht, es läuft alles bestens.
Ja, das wäre aber manchmal auch nicht so schlecht, wenn man auch einfach das dürfte reinschreiben dürfte.
Das kannst du ins normale Tagebuch, wo du nicht abschliessen
musst. Das, was andere lesen.
Nein, also, würde im geheimen Tagebuch stehen?
Im geheimen Tagebuch würde stehen, dass... was würde drin stehen? Ich weiss es wirklich nicht. Das ist, ich weiss natürlich, auf was das du raus willst. Aber
das ist so mühsam. Weißt du, es ist ja auch so geschulte Einvernahmetechniken. Weißt, man muss es so offen fragen.
Ja, offen fragen und aber ganz genau wissen, was die Antwort soll sein.
Ich werde schon geschlossen, keine Angst.
Nein, was bei mir hat sich sehr viel geändert durch das, ich komme wirklich vor wie so eine Frau im Interview, durch das, dass ich ein Kind bekommen habe. Und wahrscheinlich mehr, als ich mir zwischen ihnen eingestanden habe. Also, als ich ein Kind bekommen habe, habe ich gedacht, krass, mein ganzes Leben, meine gesamte Identität hat sich verändert. Und dann geht das ein paar Tage und ein paar Wochen und ein paar Monate und du denkst, ja, hey, jetzt ist es auch, also ist ja eigentlich wie früher, so, ist ein bisschen anders, aber eigentlich alles so ein bisschen, ich bin wieder ein bisschen an einem Punkt, wo ich wieder das Gefühl habe, ja, ja, man gewöhnt sich, also ich habe mich extrem schnell daran gewöhnt, dass vieles anders ist und gleichzeitig also das Gefühl aufgebaut, wo es ist ein bisschen wie immer. Und inzwischen bin ich nicht mehr so sicher, ob ich mir eigentlich bewusst bin, was sich alles geändert hat durch das. Auch sonst in den letzten Jahren hat sich noch einiges geändert. Und Corona war auch nochmal so eine grosse Veränderung gewesen. In unserem Business hat sich mega viel da und es war anstrengend gewesen, es war auch mega spannend gewesen, es war auch lehrreich gewesen.
Ja, wir haben noch das Theater gewechselt.
Wir haben noch ein Theater eröffnet. Und all diese Sachen haben ein bisschen dazu geführt, dass ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich an und für sich als eines von meinen Kindern sozusagen, weil ich das vor 16 Jahren mitgegründet habe, jetzt auch ziehen lassen. Jetzt ist es sicher erwachsen. Vielleicht ist es schon viel länger erwachsen, als ich eigentlich meine. Vielleicht hat es mich gar nicht mehr gebraucht die letzten Jahre. Vielleicht auch schon, ich weiß es nicht. Ist auch Wurst. Aber ich werde ab März nächstes Jahr, nicht mehr bei An und Pfirsich mit dabei sein. Und jetzt so langsam, aber sicher Übergaben machen. Und dann fragen mich natürlich die Leute, ja, aber also Inhaber bleib schon noch. Und das bin ich tatsächlich schon seit dem Sommer nicht mehr. Und das, also ich habe wie schon, ich habe eigentlich zuerst habe ich das Kind sozusagen ausziehen lassen. Da bin ich aber immer noch ein bisschen deko kochen und ein bisschen die Wäsche machen. Und jetzt habe ich herausgefunden, dass es das, glaube ich, gar nicht braucht.
Aber das hast du ja schon gewusst, oder?
Ja, natürlich habe ich es gewusst. Nein, und es ist
und,
auch...
weißt, da wir uns ja jetzt jeden Monat unterhalten.
Ja.
Also weißt, im Rückblick gut kann man es immer einfach sagen. Aber es hat sich ja schon wie so ein bisschen abzeichnet. Allein bei den Fragen, die du dir gestellt hast.
Ja, sicher. Also eben rückblickend, glaube ich, gibt es ja dann, eben, es macht dann immer Sinn, aufgrund von Entscheidungen, die du getroffen hast. Also dass ich die Entscheidung getroffen habe, nicht mehr Mitinhaber zu sein von dieser Theaterfirma und jetzt mich auch dazu entschieden habe, nicht mehr Mitarbeiter zu sein. Das hat eben rückblickend macht das schon Sinn. Wenn ich jetzt mich entschieden hätte, trotzdem noch dabei zu sein, weil es genau richtig ist, hat auch alles Sinn gemacht, ja, rückwirkend natürlich, logischerweise. Aber es ist die richtige Entscheidung, finde ich. Und es tut mega gut im Moment, weil ich das Gefühl habe, ich sehe so handlungsfähig auch. Also so, ich habe so einen Entscheid getroffen für mich allein. Und das ist noch lustig, weil wenn man wieder auf deine Ursprungsfrage von Familie und so, der Familienkontext, du hast ja hauptsächlich dann im Alltag mit ganz vielen Fragen zu tun, die eben nicht nur dich betreffen. Und das ist ja so, das ist auch noch kompliziert und manchmal auch noch anstrengend, finde ich persönlich. Und so das Ding zu wissen, ich entscheide mal wieder ganz konkret nur für mich. Natürlich ist es ja dann nie ganz nur für dich, aber das ist wie etwas, wo ich darf und kann entscheiden. Und das hat mir mega gut getan.
Also ich tue dich unendlich bewundern für das. Ich habe ja nochmal einen Kollegen, der ist Anwalt, der macht das Sabbatical für einfach ein Jahr. Und wird dann schauen, wo uns so hintreibt. Mhm. Und ich glaube, es sind ganz seltene Momente, wo man wie die Energie hat, sich nochmal neu zu erfinden.
Ja.
Und die muss man doch auch wie packen.
Ja. Und was so krass ist, ich habe das entschieden und das ist ja mit allen Gefühlen, also es ist auch mit Abschied, Schmerz oder ich sage jetzt so als Kind so, aber ja, vielleicht ist es auch ein bisschen das ist ja dann vielleicht mega cool, aber auch nicht so cool gleichzeitig. Und beides ist es. Also es tut ein bisschen weh. Dann hat man noch den einen oder anderen Streit, den man auch noch geführt haben muss, damit es dann doch gut ist am Schluss. Also es ist nicht easy. Und gleichzeitig, was es bei mir auslöst an Perspektivenwechsel, jetzt schon, obwohl ich noch mit drin bin und keine Ahnung habe, was ich nachher mache, aber natürlich ein Haufen Ideen und so ein Gefühl von, es tauchen überall so Möglichkeiten und du redest mit Leuten und plötzlich denkst, ja, vielleicht könnte ja wir zwei irgendetwas Neues starten. Oder so, rein theoretisch ist das ja möglich. Also, und wäre das dann cool oder würde ich das wirklich wollen oder nicht? Man kann wie solche Gedankenspielereien machen, die ich mir ja vorher nie gemacht habe. Weil ich ja gewusst, was ich mache und so. Und das, nur schon das finde ich der Hammer. So wie sie sagen, hey, ich habe mal wieder einen wichtigen Teil von meinem Leben, habe ich die Chance, jetzt mal wieder neu zu sortieren und wieder etwas Neues zu schnappen.
Wie ist denn dazu gekommen, dass du deine Anteile verkauft hast?
Also, was die Ursache ist, ja. Oder wie, dort ist die Ursache für mich, es hat wie so zwei Ausgangspunkte gewesen. Einerseits ist es so eine strategische Geschichte gewesen, wo die Inhaberinnen und Inhaber haben, wir haben ein bisschen versucht, so zu schauen, was ist eigentlich die Vision, wie soll es strategisch weitergehen, was wollen wir alles entwickeln in dieser Organisation, was ist uns wichtig. Und die Sachen, die mich interessiert hätten, da drin auszuprobieren, die habe ich den Eindruck gehabt, sind nicht von einer Mehrheit von diesen Leuten so gedreht oder vorwärts getrieben worden. Die haben entweder etwas ganz anderes wollen oder so ein bisschen, also wieso, wie soll ich sagen, ja, also ich habe so das Gefühl gehabt, ausser, also das, was mir Feuer gegeben hat, sozusagen, in dieser Firma etwas auszuprobieren, etwas weiter zu treiben, die Themen, die sind für die anderen nicht so wichtig gewesen. Für sie sind andere Punkte wichtig gewesen, sozusagen. Und dort habe ich wie so gemerkt, jetzt gibt es entweder die Möglichkeit, dass ich sie überzeuge mit allem Feuer und jeder Streit austrage. Und dann bin aber auch ich immer der, der sozusagen die grosse Flamme mit viel Energie muss reingeben. Oder ich kann sagen, ja, dann ist das vielleicht auch für die Organisation oder für das Gremium nicht richtig oder nicht das, was jetzt passiert. Und dann ist wie die Frage, was mache ich dann? Also bleibe ich dann in dieser Position? Und ich hätte natürlich können bleiben in dieser Position. Und dann ist aber auf der anderen Seite ist, Corona gekommen, wo ich die Verantwortung als Mitinhaber von einer Firma, auch gegenüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das habe ich als recht belastend empfunden.
Mhm.
Und wieso die Kombination von eigentlich recht viel Verantwortung, wo mich belastet hat, wo andere vielleicht weniger belastend empfunden, das ist ja ein Gefühlsding, aber mich hat es belastet. Und gleichzeitig zu wissen, die Themen, die mich eigentlich würden interessieren, die kann ich in dieser Organisation nicht so umsetzen, wie ich will. Dann habe ich das Gefühl gehabt, wenn ich meine Anteile verkaufe, habe ich eigentlich die beiden Parts los, sozusagen.
Mhm.
Es war für mich wie eine logische Konsequenz aus diesen beiden Punkten.
Das klingt jetzt sehr rational.
Ja. Das klingt sehr rational. Aber willst du mich als Frau emotional?
Nein, ja. Nein, überhaupt nicht. Aber es ist wahrscheinlich auch wieder eine Nachbetrachtung.
Ja. Ja, ja, eh.
Also man tut ja immer im Nachhinein, eben hat man eine gute Geschichte und kann es dann rational begründen. Aber es ist wahrscheinlich viel mehr auch ein Bauchentscheid, wo man nachher,
ja.
Weißt du, der Nicolas Bouvier sagt, irgendwo keimt eine Idee in einem, kann man gar nicht recht wissen, woher man sie hat. Und dann sucht man wie mit dem Verstand nach rationalen Gründen, wo man dann von sich selber den Entscheid gut kann verkaufen kann. Aber das Korn, das Saatkorn, das kann ganz woanders liegen.
Ja, das ist in allem, was du erzählst über dich, ist es ja die Geschichte, die du daraus machst. Und je öfter sie erzählst, umso mehr wird genau das deine Geschichte werden. Das finde ich ein mega interessantes Thema, übrigens auch zu Biografien und so. Es hat beides, ja. Du kannst das nämlich auch nutzen. Du kannst auch das erzählen, wo du gerne gewesen wärst. Und wenn du es genug oft erzählst oder aufschreibst oder machst, dann hast du irgendwann, glaubst du es dir selber. Und das ist mega schön.
Ja, das heißt ja. Das hast du ja eh. Also, weißt, das hast du auch in der Strafjustiz oft. Also, du wirst ja über, sagen wir, über einen Zeitraum, der länger dauert, immer wieder befragt. Und das Erinnerungsvermögen ist ja nicht irgendwie etwas Exaktes, sondern eben, du hast auch dauernd Inputs, dass die Verknüpfungen werden überschrieben etc. Und durch das ist natürlich Geschichte jedes Mal anders. Und unsere Strafjustiz ist dann so, die sucht akribisch nach Widersprüchen. Und natürlich, jede Einvernahme gibt wieder neue Widersprüche. Und dann hängst du die Leute an den Widersprüchen auf, sagst nämlich, ah, das stimmt nicht, was er da sagt, weil er widerspricht sich. Ergo stimmt das Ganze nicht. Oder? Mhm. Also es ist dann nicht die Schuld, die beweist ist, sondern du beweisest die Widersprüche und schliessest dann auf die Schuld.
Ja.
Also eigentlich völlig absurd.
Ja, ja, eh.
Und man tut so, wie wenn irgendein Gedächtnis ist etwas in einem Glaskasten, der unverändert bleibt.
Ja, im Gegenteil. Also eben,
ja.
Ich glaube, es verändert sich. Es verändert sich immer und am Schluss, am Ende vom Tag, das klingt jetzt mega philosophisch.
aber sind auch am Jahresschluss.
Ja. Am Schluss sind wir ja alle nur Erinnerung. Oder? Also so. Und die Erinnerung oder eben auch die Geschichte, eben wenn du Geschichten erzählst, so die alten Menschen, die erzählen, wie es früher war, je öfter sie das erzählen, umso eher ist es dann auch genau so, oder? Also dass in diesem Prozess passiert, eben das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn du x-mal gefragt wirst, wie ist denn das genau vor sich gegangen, was haben sie dann dort und wie haben sie sich gefühlt und sind sie dann verrückt gewesen oder nicht, oder dass du auch nicht nur emotionale Fragen, sondern auch wirklich so faktische Fragen. Was habe ich dort in der Hand gehabt? Habe ich dort die Vase schon in der Hand gehabt oder ist sie noch auf dem Gestell gestanden? Irgendwann macht das eine oder das andere mehr Sinn für dich und dann erinnerst du dich so, wie es für dich Sinn macht. Und das ist ein mega interessanter Aspekt, glaube ich. Und gerade bei Sachen, je länger das Sachen zurückliegen, umso verrücktere Veränderungen gibt es da. Und eben, aber das ist so, ich finde es interessant, man kann sagen, aha, das ist dann nicht mehr die Wahrheit, das ist schlecht, oder? Du erinnerst dich falsch an den Vorgang.
Oder es gibt die bewusste Lüge oder einfach den Irrtum.
Genau, aber ich will jetzt einfach mal von Irrtum reden oder von einfach Erinnerung. Deine Erinnerung ist anders, als wenn man das irgendwie dort...
Oder sie wandelt sich.
Sie wandelt sich, genau.
Ich bin zum Beispiel...
Das kannst aber eben, du kannst das auch nutzen, oder ich glaube sogar, unser Hirn nutzt das sehr bewusst, dass es zum Beispiel viele schlimme Sachen ja vergisst. Mm. Viele langweilige Sachen vergisst. Also was ich heute schon den ganzen Tag alles Langweiliges erlebt habe, wenn ich mich immer daran erinnere. Ja. Oder? Also, sondern es sind so, wann sind die entscheidenden Momente und bis zu einem gewissen Grad kannst du das selber entscheiden.
Ja, nein, eben nicht.
Doch, indem du so Erzählprozess machst, indem du zum Beispiel Sachen aufschreibst, wenn du Tagebuch schreibst.
Ja, ja gut, dann ist es anders.
Dann,
ja,
hast du nicht,
dann kannst du auch besser erinnern.
Genau, ja. Oder? Oder wenn du Träume aufschreibst, oder? Mhm. Und was schreibst du dann auf von diesen Träumen? Also du kannst bis zu einem gewissen Grad, überhaupt nicht immer, und dann gibt es Traumata und so und unterbewusste
Erinnerungen. Eben, ich meine, du sagst etwas, ich habe eine Assoziation. Das ist ja, das passiert. Also ich kann jetzt nicht wünschen, dass jetzt mir der Gedanke oder die Erinnerung in diesem Moment kommt.
Nein, das kannst du nicht.
Gerade in einer Einvernahme, wenn du dann auch noch unter Stress stehst oder vor Gericht, ist das gerade nochmal anders.
Ja. Auf der anderen Seite ist es, also ja, ich weiss es nicht, in dem Fall, im Fall von einem Strafprozess ist es ja sozusagen die Suche nach der Wahrheit, was eben schon immer so mega heikel ist.
Ich wollte nur sagen, der Prozess ist relativ ein banaler. Und eben, man tut dann jemanden an Widersprüche, also, die nicht die Schuld beweisen, sondern sie beweisen einfach, dass er vielleicht nicht immer genau die Wahrheit sagt, ob bewusst oder nicht bewusst.
Ja.
Und auf das schließt man dann die Schuld.
Ja.
Das ist ein wenig wissenschaftlicher Prozess.
So sollte man das wieder mal sagen vor Gericht.
Nein, ja. Der Prozess, man tut so für wissenschaftlich, aber schlussendlich ist ja, weißt du, man kann ein Urteil, ob Schuld oder Freispruch, das erstaunt ja dann schon Man kann da relativ beide Seiten, also je nach Konstellation natürlich. Ja. Aber du kannst dann genauso gut einen Freistoßspruch begründen wie einen Schuldspruch.
Ja.
Und das ist einerseits spannend an meinem Job, andererseits ist es auch ein bisschen erschreckend, dass du als Strafverteidiger mit doch jetzt irgendwie 1500 Fällen Erfahrung in einen Prozess hineingehst und nicht weißt, wie es hinten, du denkst, gut, zu 80% sollte so hinten rauskommen, aber wirklich weisst es nicht.
Mhm.
Und das zeigt ja eigentlich schlussendlich, wie wenig wissenschaftlich das ist.
Turi, wie hast denn du im Jahr 2021 Kind und Karriere unter einen Hut gebracht? Erzähl mal.
Also das ist ein langweiliges Tagebuch, wenn es einfach die Fragen zurückgibt.
Ja, jetzt habe ich recht lang erzählt.
Ich habe es sehr interessant gefunden.
Ja, ja. Und du? Also ich bin jetzt einfach auch dein Tagebuch. Es sind zwei verschiedene Tagebücher.
Ich bin vor kurzem krank gewesen.
Ja.
Ich habe...
Hast du Corona gehabt?
Nein, eine Grippe. Und ich bin
aber auch... Also so richtig so?
Ja, so
mit
richtig.
Hohem Fieber und Kopfweh? Und
ja, so hoch war es nicht gewesen.
Aber unangenehm.
37,8 ist, glaube ich, nicht hoch, aber einfach Gliederschmerzen, Halsweh. Ja. Und am Anfang weisst du ja nicht, ist Corona, ja, nein. Ja, ja. Also musst du zum Arzt, bleibst einfach mal daheim. Normalerweise hättest du vielleicht mit Medis aufgestellt. Aber ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ja.
Weil durch das bin ich wirklich eine Woche im Bett gelegen. Aber hinten raus bin ich jetzt wieder topfit und voller Energie. Und wenn man sich mit Medis einfach aufgestellt hätte, hätte man viele Leute vielleicht angesteckt. Und man wäre den ganzen Winter am Durchen seuchen. Also, ich habe durch die Krankheit bin ich im Bett gelegen.
Mhm.
Und es war jetzt nicht so, gewesen, dass ich ein Buch lesen konnte. Es ist mir schon so schlecht gegangen. Und ich habe Schach-WM geschaut. Und ich habe die
längste... Wo läuft das? Wo hast du das geschaut?
Also, online.
Aber wie kommst du? Also, wie bist du überhaupt da drauf? Hast du gewusst, dass jetzt gerade Schach-WM...
Ja, logisch. Ich habe sie verfolgt.
Ja, okay, gut.
Und
ich habe nicht gewusst, dass du dich mit Schach auseinandergesetzt hast. Schon also, ein Geheimnis herausgefunden.
Ich liebe zum Beispiel... Ich bin nicht religiös, aber ich liebe zum Beispiel Papstwahlen. Die ganze Inszenierung, der weiße Rauch, schwarze Rauch,
dann das ist schon gross,
dann ist ein roter Vorhang, dann kommt einer führen und sagt, was sagt er, wir haben einen Papst, und nachher kommt irgendeiner hinführen und du hast ja keine Ahnung, wer die Kardinäle sind und so, aber dann kommt einer führen und dann weisst du, aha, das ist jetzt der neue Papst. Und ich schaue auch immer die Schach-WM. Also schauen, einfach Zusammenfassung. Auf jeden Fall hatte ich dann Zeit gehabt und habe das Glück gehabt, dass ich die längste Schach-WM-Partie, die es je gegeben hat, gesehen hat. 7 Stunden und 50 Minuten.
Das ist dir entgegengekommen, weil du ja eh nichts anderes hast können machen.
Alter. Genau.
Was, also, fast 8 Stunden
fast haben die gespielt. Stunden. Und das ist eben hochspannend, weil du hast noch Kommentatoren gehabt. Und dann sagen wir, macht der Carlsen, ist der Weltmeister, der jetzt wieder gewonnen hat, gegen den Nepo. Das ist ein Russ, den ich den Namen unmöglich aussprechen kann. Und sagen wir, der Carlsen macht einen Zug. Und dann geht es 20 Minuten, bis der Nepo auch einen Zug macht. Und dann die Kommentatoren diskutieren, was jetzt möglich ist und
wie es
das
einschätzen. In diesen 20 Minuten, ja.
Genau, und durch das bist du dann auch gespannt, um zu schauen, macht er jetzt wirklich, was die prognostizieren.
Oder etwas ganz anderes.
Nebendran hast du so einen Schachcomputer, der läuft, der Züge empfiehlt. Du siehst, der Schachcomputer schätzt auch immer ein, hat jetzt jemand einen Vorteil, ja, nein. Wenn du siehst, einer hat einen Vorteil, ist dann die Frage, kann er das auch zu Ende spielen? Also, super spannend.
Und was macht denn der Spieler in diesen 20 Minuten? Rechnen? Oder was? Also, es ist ja wie. Also, es ist.
Also die
es gibt eine gewisse Anzahl Zeug, die man machen kann. Je nachdem, wenn er noch viele Figuren hat, ein bisschen mehr. Wenn es nicht mehr so viele sind, ein bisschen weniger.
Darf ich schnell.
Ja?
Ich möchte noch schnell also, etwas sagen.
Gut.
Das Spannende ist, du hast eine Zeit zur Verfügung. Und dann hast du, sagen wir, für 40 Züge so und so Zeit und wenn man je 40 Züge gemacht hat oder 50 Züge, dann kommst du wieder Zeit über.
Ja.
Das heisst, zwischen Zug 30 und 40 bist du einmal in Zeitnot. Also auf einmal hast du dann keine Zeit mehr zum Überlegen und das ist so eine Verknappung, da hast du wieder viel Zeit, das ist noch spannend. Und ich glaube, also weißt du,
das, und das ist so, sind alle die Partien. Also es gibt ja verschiedene, oder? Es gibt ja solche, wo du nur ganz wenig Zeit hast, zum Überlegen.
Nein, aber nein, das sind die WM-Weltmeisterschaft.
Ja, so. Das funktioniert so, dass du für eine gewisse Anzahl Zeug, und wenn beide so viel Zeug gemacht haben, dann kommst du wieder Zeit
über. Also, jetzt musst du mal vorstellen. Sagen wir sind im sechsten Zug, der Carlsen hat Weiss. Der Weiss ist der, der vorspielt.
Ja.
Und das heisst, er kann ja das vorbereiten. Er kann ja sagen, die ersten 30 Züge muss er ja im Kopf haben, er weiss ja doch genau, was er will und kann genau überlegen, was, wie antwortet denn der Gegner. Von mir aus mit Varianten, aber er müsste doch können relativ schnell ziehen. Gut, jetzt sagen wir, er macht den sechsten Zug, der Nepo, der Herausforderer, macht auch seinen sechsten Zug und dann hat der Carlsen eine halbe Stunde überlegt. Und dann ist so die grosse Frage, ja, aber er, wir sind ja erst beim sechsten Zug. Also der Gegenzug vom Nepo kann ihn ja jetzt nicht so überraschen, dass der jetzt muss eine halbe Stunde überlegen muss. Oder? Und es ist nicht einmal so komplex. Und dann ist die grosse Frage, tut er jetzt eine halbe Stunde überlegen, zum am Gegenüber, ist ein riesen Bluff, oder? Er tut eine halbe Stunde überlegen, nur um dich in falscher Sicherheit zu wiegen, weil du dann vielleicht denkst...
Nein, ich kann ihn schon im Sack. Er ist schon verunsichert, ja.
Und du hast so Partien, wo du den Eindruck hast, dass dann der Carlsen lang, es läuft auf ein Unentschieden raus.
Ja.
Oder? Denkst du, der Nepo, der Herausforderer, ist ja auf Schwarz, da bist du mit dem Unentschieden zufrieden.
Ja.
Dann überleitet der Carlsen so lang, dann wird der Nepo, der Herausforderer, wie übermütig und läuft dann in die Falle. Das hat man ein paar Mal beobachtet. Oder ist es eine Improvisation? Das haben wir dann auch noch überlegt. Also sehr oft hat er dann im 6. oder im 7., also relativ früh schon lange überlegt und dann hat er etwas gemacht, wo alle überrascht haben.
Ja.
Aber das kann er ja auch vorbereiten. Also er muss es wie, entweder hat er wirklich als Teil von seinem System, dass er auf Improvisation setzt, natürlich mit einem Basiswissen
von
unendlich vielen Partien im Kopf. Nur weil du hast ja vorher auch erwähnt, Improvisation kann man für alles brauchen, also auch fürs Schach.
Ja.
Also und dann ist so gewesen, weißt du, dann macht er einen Zug und dann ist zum Beispiel die Analyse, hast du ja dann gerade die Analyse, das heisst dann, das hat man, die Konstellation hat man an der Weltmeisterschaft schon 200 Mal gehabt und nur in 7 Fällen hat man das so gespielt. Und weißt du, wenn du da mit dem Carlsen redest, der kann dir im Detail sagen, der Zug hat der und der in dieser Partie 1952 so gespielt.
Ja.
Also dem kannst du Konstellationen anheben und der weiss,
genau,
welche Partie das ist.
Ich habe noch eine Frage zu diesen Regeln. Die Überlegzeit sozusagen, die gemeinsame. Ist es eine gemeinsame oder hat jeder
gewisse... gleich viel, ja.
Also das heisst, wenn er jetzt eine halbe Stunde überlegt, hat er nachher sehr viel weniger.
Ja.
Es ist nicht so, dass sie nachher beide sehr viel weniger haben, sondern der andere kann nachher auch eine halbe Stunde überlegen. Du hast
so eine Schachuhr, wo beide die gleiche
Soll haben. Da musst du draufdrücken und dann hast jeder hat seine eigene Uhr, die tickt. Und wenn es einfach zu diesen 40 Zeugen kommt oder zu dem Zeitpunkt, dann kommen beide wieder gleich viel. Kommen beide wieder gleich viel Zeit über.
Ja, nach 40 Zügen haben beide das Gleiche wieder oben drauf.
Haben beide wieder das Gleiche. Also es ist nicht so, als wenn ich die ersten 40 Züge mega schnell gespielt habe und du mega lang.
Mal, dann hast du schon mehr.
Ah, dann habe ich das, aber ich habe das, wo ich, das bleibt sozusagen, aber es kommt oben drauf, kommt noch mal eine Stunde oder whatever. Und die haben das 8 Stunden lang gemacht.
7 Stunden 50 Minuten.
Und wer hat gewonnen? Was ist?
Der Carlsen Weiss.
Ja, aber so, das ist schon faszinierend. Also,
und nachher ist etwas, das ist, glaube ich, auf 15 Partien angesetzt worden. Und wenn es dann noch unentschieden gewesen wäre, wäre es in einem Schnellschach. Und
das ist, nach einem 8-Stünder noch in ein Schnellschach.
Nein. Weißt du, das sind verschiedene
Tage. Aber wir spielen 8 Stunden Schach.
Nein, aber muss los, es ist dann
Tag
so,
drauf
es ist dann so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag frei, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag frei. So. Ja. Und dann gönnt er den 7 Stunden 50 Minuten, gönnt er spektakulär, der Carlsen. Und nachher ist der andere komplett eingebrochen. Also von den nächsten 3 Partien hat er dann 2 wieder verloren. Und dann ist er völlig ab der Rolle gewesen.
Ja.
Also es ist dann relativ noch 5 Partien später ist dann die Weltmeisterschaft entschieden gewesen, ganz deutlich. Aber das war schon ein psychologischer Knick gewesen. Die 7 Stunden 50 hat es gebraucht, um quasi den anderen zu brechen.
Ja, also ich meine, ich würde das nie zuschauen, dass wir mein Gesicht einschlafen, auch weil ich viel zu wenig weiss über Schach.
Ich weiss doch auch nichts über Schach.
Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man krank die Highlight und gerade noch so, da kannst du auch mal zwischen deinen ein halbes Stündchen schlafen und bist eigentlich immer noch dabei
nachher. Ist gar nicht passiert.
Oder wenn du irgendwie Ping-Pong schaust, ist das nicht so ideal, wenn man so krank ist.
Also, aber ich habe eigentlich etwas vielleicht, wieso sind wir jetzt beim Schach? Also,
ich weiss es auch nicht.
Ich bin in dieser Windstille von meinem Bett.
Ja.
Und ich war ja vor kurzem in Puschlav eine Woche und habe also nicht so eine Ruhe gefunden wie jetzt in meinem Bett, in meiner Krankheit.
Ja.
Und ich habe irgendwie gemerkt, wenn man den Leuten sagt, er ist krank, haben alle Verständnis und Geduld und lassen auch meine Ruhe. Aber wenn man sagt, er ist in der Ferien, findet das unmöglich und piesacken dann umso mehr.
Ja.
Also, ich bin in diesem Bett und ich bin rausgekommen mit einer unglaublichen Klarheit und einer unglaublichen Frische. Und das ist natürlich dann nicht lange so geblieben, weil du wirst ja dann wieder zu bombardiert.
Ja, ja.
Und ich habe einfach gemerkt, dass ich eigentlich mich nicht so mag, ich mich selber, wenn ich der gestresste Duri bin.
Ja.
Und das führt jetzt zu deiner Tagebuch-Ausgangsfrage, wie ich alles das unter einen Hut bringe. Ich finde, ich habe es nicht gut unter einen Hut gebracht.
Ja.
Ich bin weite Strecke zu gestresst gewesen.
Ja.
Zu viel Laub gehabt. Und ich möchte das eindeutig im 2022 viel besser machen.
Cool. Schön. Also schön. Nicht schön, dass es... Nein, aber also die Einsicht finde ich ist schön. So... Ich komme ja dich so, wie soll ich sagen, ich sehe ja dich nicht vollständig in deinem Alltag. Du erzählst relativ viel, aber es ist wie so, ich komme eigentlich nur so eine Innensicht mit über. Und ich glaube, es gibt auch noch Leute in deinem Umfeld, die viel mehr noch dich mitbekommen, wie du im Alltag, also deine Partnerin zum Beispiel, kommt wahrscheinlich viel mehr mit über, weil sie sich einfach öfter sieht und mehr Kontakt hat mit dir. Und ich komme wie so punktuell. Und dann ist es eh irgendwie, dann komme ich schon so ein bisschen mit über, wie es dir geht und was bei dir so läuft. Aber es ist ja auch so weit weg. Ich habe ja keine Ahnung wirklich, wie dein Alltag aussieht. Dann ist das, finde ich, noch schwierig zu sagen. Und dass du, ja, aber dass du selber zu dieser Einsicht kommst und auch klar findest, du willst daran etwas ändern. Jetzt ist nur noch die ganz grosse Frage.
Wie?
Wie? Hast du eine Idee?
Nein. Ja, weniger arbeiten natürlich, viel weniger arbeiten. Wenn wir mit dem Podcast aufhören.
Ist das Arbeit für dich?
Nein, natürlich.
Für mich auch nicht. Ja. Ja, ja. Oder einfach nur noch Podcasts machen. Ich habe ja dann ab März ein bisschen mehr Zeit oder ab April. Ja, eh.
Nein, man hat eine Idee. Das ist jetzt eben das Korn, das gesetzt ist.
Ja.
Bewusstsein. Und jetzt muss man, ja, ich werde sicher einen Weg finden, das umzusetzen.
Also, ein ganz einfacher Weg. Öfter in die Ferien gehen und einfach immer ausrichten lassen, er ist krank. Also, ja, er ist leider nicht, er ist krank. Ja, er ist, ja, es geht ihm gar nicht gut. Nein. Ja, sie müssen sich schon ein bisschen sorgen, dann kommst du noch Geschenke über so, dann schicken die Menschen noch ein Panettone mit Schoki drin oder irgendwie
so. Die Krankheit, die ich jetzt hatte, es ist so rührend gewesen. Ich habe so viel Zeug bekommen. Die Leute haben sich wirklich Sorgen gemacht.
Ja, also... Das ist ja auch unangenehm. Also, es ist wie wenn jemand im Umfeld ja krank ist.
Ja, ja.
Dann ist es wie so, dann merkst du, also ich glaube, es hat viel mit dem zu tun, dass man dann selber so merkt, ah, Mist, das könnte ja mir auch passieren. So. Und man erinnert sich daran, weil jeder hat schon mal eine Grippe gehabt und weiss, wie unangenehm das ist, wenn man einfach im Bett liegt und vor sich her schwitzt.
Ja, und auch so, weißt du, die Brüchigkeit von der Existenz.
Ja.
Also, Zeug aufschieben ist sicher nicht ein gutes Rezept. Ich bin letztens, das ist jetzt ein bisschen ein Bruch, aber ich bin aus keinem Tagebuch.
Ja.
Und ich bin letztens gefragt worden, ich habe jemanden neu kennengelernt, gar nicht kennt. Und dann ist so eine relativ zackig zum Thema gekommen, bist du treu?
Ja.
Und dann fällt dir das schwer.
Ja. Also du hast gesagt, ja. Oder was hast du gesagt?
Ja.
Und dann hat sie gesagt, fällt dir das schwer. Ja. Ich komme gerade zurück, es nimmt mega Wunder, aber es fällt mir gerade eine Situation. Ich habe letzte auf der Bühne gefragt, also in einer Kurssituation habe ich für ein Spiel, weil dann frage, stehe ich manchmal so Fragen, sozusagen, wer kommt jetzt auf die Szene, wer spielt die Szene? Und dann habe ich die Frage, habe ich zuerst wollte fragen, wer von euch ist Single? Sozusagen, soll mal vorkommen. Und dachte, eigentlich ist das, es ist sich jetzt privat für den Rahmen. Und dann habe ich gesagt, wer von euch das möchte gerne mal wieder Frage. Single sein?
Sind alle Flüge gestürmt?
Nein, aber es ist ja lustig, weil es ist ja, also wenn du Single bist, dann bist du, das ist ja, würdest du sagen, nein, ich bin ja schon, also so. Und ich finde es so einen geilen Twist, so, wenn du in einer Beziehung bist, möchtest du eigentlich gerne mal wieder, das heisst ja nicht, dass deine Beziehung schlecht ist, aber es tut es, also, ja, kann, ist eine Möglichkeit, oder? Du willst lieber die Beziehung loswerden, aber mehr so, also die Idee von, es gibt ja auch coole Sachen dran, wenn man Single ist. Es ist so ein Twist im Hirn. Aber ja, du hast die Frage gestellt bekommen, bist du treu, fällt dir das schwer? Und dann, was ist passiert?
Nicht, ich bin ins Tagebuch und stell dir die zwei
Fragen. Ah, du stellst mir die Frage. Nein, zuerst musst du verraten, was du dann gesagt hast. Fällt dir das schwer?
Nein.
Nicht. Es gibt jetzt eine Aktennotiz im Protokoll. Nein. Er hat ein bisschen gezögert vor der Antwort und mit dem Mundwinkel gezuckt. Was er das immer heissen mag.
Und das Lachen danach, oder das wird ja auch nicht festgehalten, das Nonverbale.
Ja.
Aber das Lachen kann ja jetzt, wie der Stimme hörst du das viel besser, ist es so quasi ein verschämtes Lachen, ein scheues Lachen oder ist es ein herzliches
oder
Lachen?
Oder so ein entlastendes Lachen auch. Habe ich das jetzt gerade gesagt? Ja, das macht mega viel aus. Und wenn du es nur aufschreibst, dann ist es schon wieder viel Interpretation von dieser Person, die es aufschreibt.
Ja.
Also gut, du stellst mir die Frage. Ich bin, fällt mir das schwer, treu zu sein? Also ja, ich muss mir schon überlegen. Treu ist ja, also das eine ist ja so...
Gut, dann ist ja gut, das kannst du viel so...
Treu, was heisst schon treu und so. Ich würde mich als treu bezeichnen, ja.
Also es fällt dir nicht schwer.
Und...
Aha, du bist treu.
Ich bin treu, das war ja die erste Frage gewesen. Und die zweite Frage, mir das fällt mir, nein, es fällt mir nicht schwer. Also es ist mir auch schon schwer gefallen in meinem Leben, treu zu sein, aber es fällt mir im Moment überhaupt nicht schwer. Nein.
Es ist ja Winter.
Nein, das hat doch nichts mit dem zu tun. Ich finde, es gäbe gerade dann, wäre es ja super... Irgendwie muss man ja lange im Bett liegen und mit irgendjemandem. Nein.
Gut, das ist natürlich auch logistisch, wenn du so eingespannt bist. Also weißt du, ich wüsste ja gar nicht, wie man das noch...
Wenn es dir schwer fallen würde, dann gibt es auch logistische Möglichkeiten, glaub mir. Es gibt immer eine Möglichkeit. Das ist, also die Logistik vorschieben, es ist einfach, das ist doch Wurst. Also... Nein, aber wie hast denn du, was mich noch interessiert, also ist das eine Frau gewesen, die dich das gefragt hat, wo du kennengelernt hast?
Spielt das eine Rolle?
Nein, es nicht mehr, ich habe jetzt eine Frage, ist nur eine Frage, ja oder nein, ist es eine Frau gewesen?
Ja.
Ist bei dir mal kurz der Gedanke gewesen, will die etwas von mir, wenn die dir so eine Frage stellt? Hast du das mal, ist das, ich habe jetzt gerade, wo du mir das so, habe ich gedacht, wenn mich das eine Frau, die ich jetzt erst gerade kennenlerne, das zu mir sagt, ist doch, würde ich glaube mal so ganz kurz, würde mir den Gedanken durch den Kopf schiessen. Hallo? Ist das gerade ein Angebot?
Ja, wahrscheinlich schon.
Oder? Also ist sicher eine überraschende Frage. Das finde ich eben noch cool an so Fragen, dass du die Leute, der ganze Smalltalk ist auf die Seite und die Leute fangen gerade neu mit an nachdenken und reagieren.
Also es ist eigentlich grenzüberschreitend. Also die Frage an sich ist grenzüberschreitend. Aber...
Du musst sie auch nicht beantworten. Also du kannst ja sagen, diese Frage ist grenzüberschreitend, ich beantworte die nicht.
Klar, aber es macht natürlich... Also eben, wie du sagst, du bist dann gerade an einer ganz anderen Ebene und ist natürlich dann ein super Abend geworden, weil unendlich, also das war ja nur der Anfang gewesen, ein Start Furioso zu ganz vielen weiteren Fragen. Also so als Einstieg ist es eigentlich noch gut. Einfach so, tack.
Wir machen, ich mache manchmal in Theaterkurs, wo Leute schon ein bisschen vorgeschrittener sind und schon ein bisschen, wo du das Gefühl hast, die sind auch mit sich einigermaßen im Reinen. Und es geht manchmal auch so um Themen, wie so, was habe ich mit den Figuren, die ich spiele, zu tun und so. So eine Übung, wo du als Zweite zusammenhockst und das Ziel ist, dass ich dir eine Frage stellen kann, wo du sagst, das beantworte ich dir nicht. Also so, das ist wirklich, du kommst einen Punkt über, wenn du das schaffst. Und die andere Person darf Fragen beantworten, solange sie will. Und wenn jemand das Gefühl hat, das sage ich jetzt dir nicht.
Das war doch früher gewesen, Wahrheit oder Pflicht.
Genau, es geht ein bisschen in die Richtung, aber du suchst einfach eigentlich nur, wie schaffst du, ja genau. Das hat, dort hat es ein ähnliches Ding, weil du hast die Leute will in Pflicht bringen, sozusagen. Und das ist noch recht lustig, dass das Schwierige ist, die Fragen zu stellen. Es ist viel schwieriger, jemanden, den du nicht gut kennst, den du vielleicht erst seit ein paar Stunden zu fragen, was sind so, also alles, was mit so Tabuthemen, also alles zu Sexualität, wenn ich sage, was ist deine Lieblingssexstellung? Oder so eine Frage, wo man denkt, und dann ist es so lustig, wenn der nebendran sagt, Doggy-Style. Dann denkst du, Scheiße, jetzt hat er es einfach beantwortet. Und du hast vorher gesagt, hey, kann ich das jetzt fragen? Ich kann es nicht fragen. Ja, komm, also ich probiere es, man kann ja sagen, er beantwortet es eh nicht und so. Und nachher beantwortet er das, oder die, und dann denkst du, ja, Mist. Und für die Person, die es gesagt hat, für die ist es vielleicht gar nicht schwierig gewesen, das zu beantworten. Also,
die Obszönität der Frage.
Ja, und es ist auch lustig herauszufinden, wo findest du so Themen. Es ist auch ein bisschen unterschiedlich, oder? Also bei den einen eben findest du vielleicht so sexuelle Tabus. Aber so, also ich finde so Familienbeziehungen sind auch noch spannend. Und was du erfährst, oder? Wenn du sagst, wer in deiner engsten Familie, zu wem hast du das schlechteste Verhältnis? Und das beantwortet Leute manchmal, obwohl sie einen gar nicht richtig kennen. Eben, du kommst gerade an so einen Punkt wie jetzt mit dieser Frage, wo du viel mehr über den Menschen erfährst und viel persönlichere Sachen als, was machst denn du so beruflich?
Kennst du «La Chute» von Camus? Hm? Das ist ein Buch, wo jemand mit jemandem in einer Bar sitzt und ihm quasi ganz persönlich die Lebensgeschichte erzählt. Grenzüberschreitende Lebensgeschichte, ja. Mit Delikt.
Ja.
Etwas, wo du eigentlich nicht einfach einem Fremden erzählst.
Ja.
Und mir ist ein bisschen so vorgekommen, weil in dem, dass man fragt, also grenzüberschreitende Frage allein führt ja nicht unbedingt zu einem tieferen Gespräch. Aber die Person ist dann auch selber sehr offen gewesen.
Ja.
Und das führt dann zu einer Tiefe.
Ja.
Also wenn du wie bereit bist, dich zu entblößen, dann bringst du den anderen wieder zu, er muss ja wie mitziehen.
Mhm.
Und du ist das Gespräch relativ schnell fertig.
Ja.
Sehr erfrischend.
Ja, das ist, ja, das Mitziehen, das ist ein bisschen wie beim Schach, oder? Wenn du ein bisschen riskant vorwärts gehst, dann muss der andere irgendwie Schritt für Schritt weitergehen. Und darum ist es spannend,
das ist wirklich
so, einfach so Fragen zu stellen.
Ja, ja.
Und das Lustige ist, dass es uns manchmal fast schwieriger fällt, zu sagen, das beantworte ich dir jetzt doch nicht, anstatt einfach ehrlich zu sagen, ja oder nein, oder?
Nein, das erlebe ich anders. Ich meine, in der Strafjustiz, ich komme immer mit dem Beispiel, ist sie auch so, dass die Frage, also der Staatsanwalt oder die Polizei fragt, ist also führend, oder? Wer fragt, der führt. Und der beantwortet, wird ja immer mehr in die Decke gedruckt.
Ja.
Und es wäre viel einfacher zu sagen, geht sie nicht an, sage ich nichts dazu. Ich habe das Recht auf die Aussageverweigerung.
Ja, ja, es wäre.
Das wäre viel einfacher, aber weil wir so erzogen sind, dass man Antworten gibt, dass man höflich bleibt, dass man, wenn man gefragt wird, dann gibst Antwort. Und durch das redet sich Schweizer lieber um Kopf und Kragen, anstatt Grenzen setzen.
Ja.
Andere Nationalitäten sind da viel besser.
Okay. Das ist jetzt noch interessant, dass man dass du jetzt zeigst, zumindest das sagen so, oder dein Eindruck ist so. Gibt es so eine Aktion, wo du sagst, ich könnte das mega gut aus deiner Erfahrung jetzt in diesen Strafprozess?
Gut, das hängt vielleicht auch damit ab, wie du dem Staat generell gegenüberstehst.
Ja.
Oder als Schweizer bist ja du ein bisschen staatsgläubig, du erlebst die, oder du hast das Gefühl, ja, wenn ich einem Polizist Wahrheit sage, dann will er schon gut.
Ja.
Das ist ja auch unsere Erziehung und das ist ja im Ergebnis dann überhaupt nicht so. Je ehrlicher du bist, desto eher wirst du aufgehängt. Und
ja.
Wenn ich natürlich, sagen wir, als weiß ich von wo, ich möchte jetzt nicht Nationalität nennen, aber wenn du dann da in der Schweiz verwünscht wirst und du bist eh ein Kriminaltourist,
ja.
Dann kooperierst du doch nicht. Wieso soll ich jetzt einem Polizist, wo ich ja nicht einmal in der gleichen Sprache rede, Antwort geben?
Ja, ja.
Oder?
Also, ja, eh.
Vielleicht liegt es auch an dem.
Ja, das könnte auch noch sein. Ja.
Also du, hey. Die Zeit ist schon so wieder was von vorgeschritten.
Es ist ja schon bald Weihnachten.
Ich möchte noch schnell ein paar wenige Fragen.
Ja.
Mehr, dass wir uns wieder daran erinnern, dass 2021. Und dann so Aufhänger sind ja immer noch gut.
Also gut.
Also, bester Film 2021, den du gesehen hast.
Darf ich schnell studieren? Weil du hast es dir aufgeschrieben schon.
Fragen, ja.
Ja, aber die Antworten weisst zumindest.
Ich habe nur einen Film gesehen, das Jahr. Für mich ist es einfach.
Also im Kino hast du nur einen Film gesehen oder hast du sonst? Ich bin glaube nie im Kino gewesen.
Aber ich war nie im Kino gewesen.
Ich bin glaube wirklich nie im Kino gewesen.
Hey, ich bin im Kino Alba gewesen. Kennst du das Kino Alba in Zürich?
Ja, das sagt mir, wo ist Alba?
Ende vom, anfangs vom Niederdorf.
Ja, ich weiss, wen das, ja.
So alte rote Plüschsessel, wirklich noch altehrwürdig. Ja. Und dort habe ich gesehen einen Film über Alba. Also es war noch verwirrlich gewesen. Irgendwann habe ich gefragt, in welchem Kino sitze ich? Ah, im Kino Alba. Und ich habe einen Film geschaut über die Trüffelsuche in Alba.
Ja.
Das ist so ein irrsinniger Film. Da siehst du knorrige alte Männer mit ihren Hunden, eine unglaubliche Beziehung zu den Hunden auf dieser Suche nach dem wunderbaren Lebensmittel namens Trüffel.
Ich habe einen Film gesehen als Vorbereitung auf Improvisation, inspiriert nach Tarantino. Was?
Klingt gut.
Es war super.
Es war
richtig gut. Nein, der Film, den ich geschaut habe als Vorbereitung, war Django Unchained. Ich muss sagen, ich bin...
sehr gewalttätig.
Ist sehr gewalttätig. Viele Tarantino-Filme sind ja sehr gewalttätig. Also, Gewalt
ist noch mal ein
Gewalt. Ja, aber und ich bin ja, also ich habe das eigentlich sonst nicht so gern.
Ich habe den Film nicht mögen.
Mal?
Er ist völlig sinnloser Gewaltexzess.
Das habe ich eben, Mich hat das noch, mich hat das lustigerweise, und eben, ich habe sonst das eigentlich nicht gern. Irgendwie habe ich das noch, es hat mich fasziniert. Ich habe einen faszinierenden Film gefunden und ein faszinierendes Projekt nachher, das wir daraus gemacht haben. Das ist, glaube ich, der Film vom Jahr, obwohl er natürlich nicht das Jahr schon lange rausgekommen ist, aber was den habe ich das Jahr das erste Mal gesehen.
Also ich bin im Kino, ich nehme schnell auf meinen Trüffel, hat der Film geheißen. Also ich liebe Trüffel, du auch?
Also gut. Ich bin nicht so ein Trüffel. Ja. Ich esse schon mal Trüffel, aber ich bin nicht so polarisierter Meinung zu Trüffel.
Also ich gehe, weil ich gerne Trüffel habe, gehe ich in den Film schauen. Ich laufe raus, ich habe unglaublich Lust auf Trüffel und habe mich auf die Suche gemacht nach einem Restaurant mit schwarzem Trüffel. Nein, mit weißem Trüffel natürlich, Entschuldigung. Und dann habe ich meinem Vater, der auch gerne Trüffel hat, habe ich gesagt, hey Papi, du musst den Film schauen. Und dann sagte er mir, du, ich habe den Film schon gesehen. Ich habe nach einer Woche im Kino habe ich ihn gesehen und er hat ihn schon gesehen gehabt.
Ja.
Und dann sagt er, du, weißt du, und im Anschluss bin ich Trüffel essen.
Sind wir im gleichen Restaurant gelandet?
Nein, das nicht.
Das wäre auch noch cool, wenn sie so in der Nähe vom Alba und die hätten einen riesen Umsatz seit der Film läuft, weil alle die denken, jetzt könnte mir eigentlich mal etwas mit Trüffel gehen.
Ja, aber so lustig, dann habe ich schon gedacht, ich bin schon der Sohn von meinem Vater. Genau die gleiche Idee.
Das ist cool.
Also das beste Buch 2022.
How to Live.
Von
Derek Sivers. Ja, ich bin fertig. Ich finde es wirklich geil. Der Derek Sivers ist und bleibt ein geiler Sieg, muss man jetzt einfach mal gesagt haben an dieser Stelle.
Ein grosser Held für dich.
Ja.
Gut.
Ich werde irgendwann in meinem Leben so ein Büchlein schreiben.
Jetzt hast du ja dann Zeit ab März.
Ja, das heisst, Zeit heisst ja nicht, dass ich dann keine Bücher schreibe. Ja. Was ist dein Buch vom Jahr 2021?
Ich würde sagen, Fang den Hasen.
Das klingt recht gut. Das wäre jetzt noch so ein Titel, den mich würde ansprechen in einer Buchhandlung.
Es ist ein Roadmovie von zwei Frauen, die durch den Balkan nach Wien fahren mit dem Auto und so die Vergangenheit von denen rückblickend. Also jetzt kommt die Protokollnotiz, Klammern. Frank macht grosse Augen.
Ja.
Was willst du sagen?
Ja, ich muss eine innere Notiz machen zu etwas, was ich jetzt dann gerade sage.
Kannst du es sagen?
Nein. Sie fahren nach Wien, Roadmovie.
Aber es spielt im Hintergrund der Jugoslawienkrieg.
Ja.
Es klingt grauenhaft, aber es ist von einer Frau geschrieben und ich habe noch nie so ein Buch gelesen über die Sexualität von der Frau.
Okay, spannend.
Cool. Ich finde es grossartig. Und
Fang den Haar, das ist ein geiler Titel.
Nein, das ganze Buch ist geil.
Also,
und ich kenne
die. Weißt du gerade, wie die Autorin heisst? Gut, fang den Hasen, Google wird es uns sagen.
Google weiß es und die Autorin ist eben Writer in Residence in Zürich gewesen.
Ja.
Darum bin ich überhaupt auf das Buch
gekommen.
Ja.
Das wäre cool zum Lesen. Ich weiß auch schon, was das Buch vom Jahr 2022 wird sein. Und zwar...
Du hast uns das verraten.
Es ist mir in den Sinn gekommen, weil du Wien erwähnt hast, was total absurd ist. Aber einfach Österreich, der Wolf Haas, ein grosser Held von mir, hat ja die Brenner-Serie geschrieben. Es hat auch einige Verfilmungen gegeben.
Ich kenne nur den Bischof Haas.
Nein, der Wolf Haas ist ein legendärer österreichischer Autor. Und er hat...
Wolf Haas? Was ist das für ein Name? Wolf Haas?
Ist mega geil.
Er heisst Wolf
Haas. Der heisst Wolf
Haas. Also Wolfgang Haas.
Nein, Wolf. Wolf Haas heisst er.
Hm.
Und...
Also,
ja, vielleicht heisst er Wolfgang, aber auf seinen Büchern steht Wolf Haas.
Wie heisst denn der Brüder?
Ja, wahrscheinlich.
Tiger Haas.
Ist ja gleich. Er ist legendär. Er ist richtig gross.
Tigerente.
Also, ja, ich kenne Tigerente, aber jetzt reden wir vom Wolf Haas.
Also.
Und also, hast du noch nie etwas von Wolf Haas gelesen?
Nein.
Du musst ein Buch lesen aus dieser Brenner-Serie. Das ist so ein abgehalfterter...
Das klingt nach Krimi.
Ja?
Nein,
es ist nicht Krimi. Es ist viel zu absurd für einen Krimi. Es ist zwar...
Ist so wie 18 Morden.
Es ist zwar so ein Kommissar, in Anführungszeichen. Das wäre jetzt wieder die Aktennotiz. Frank macht mit seinen Fingern Gänsefüßchen. Aber er ist vor allem eine Figur. Und das Geile ist die Sprache.
Wie heisst der?
Also, jedenfalls, was ich auch sagen
wollte,
die Serie ist wahrscheinlich hat für mich als abgeschlossen gegolten. Es gibt keine neuen Brennerbücher von Wolf Haas. Und jetzt habe ich gesehen, dass im Januar oder im Februar kommt ein neues Buch. Das heisst Müll.
Müll?
Es heisst einfach Müll von Wolf Haas. Und es... Ich bestelle dir das. Es erscheint am 24.02.
Aber ich kann doch in einer Serie von Krimis nicht mit dem letzten anfangen.
Die sind vollkommen unabhängig voneinander. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du kannst problemlos... Der letzte ist 2014 erschienen, also eh schon mega lang her. Und du kannst problemlos... Ich bestelle dir das einfach und das kommt dann zu dir in deinem Briefkasten und ich habe es dann auch schon wieder vergessen. Aber sobald es erschienen ist, hast du es im Briefkasten und dann kannst du das lesen.
Du, apropos vergessen.
Ja.
Ich habe dir noch ein Geschenk. Wenn du das nicht gesagt hättest, hätte ich es vergessen. Schau mal da. Hey, ich hätte es voll vergessen, wenn du es nicht gesagt hättest.
Es ist ein bisschen, also ein Aktennotiz.
Also ich hoffe...
Es ist sehr liebevoll in Packpapier eingepackt.
Es ist,
glaube ich, ein Buch, oder? Würde ich jetzt so sagen.
Ja. Ich hoffe einfach, du hast es
noch. Soll ich es aufmachen? Jetzt gerade live, unmittelbar. Jetzt können wir da ein bisschen knusperlen, so, dass man das ein bisschen hört.
Ja.
Dass man das da ein bisschen mitbekommt, dass das mir jetzt so live auspackt. Du hoffst, dass ich es noch nicht habe. Könnte es sein, dass ich es habe?
Ich weiß es nicht. Wir sehen es jetzt gerade.
Ist es ein Roman?
Jetzt schau doch.
Ich habe es nicht. Es ist Heat von Bill Bufford.
Also, ich soll dir sagen, warum ich dir das schenke.
Ja, sag mir, warum du mir das schenkst.
Der Typ war Gastrokritiker im New Yorker.
Ja.
Also hat Kritiker geschrieben über Restaurant. Und natürlich hast du dann, findet Beizer, er ist natürlich einer, der gerne isst. Und natürlich sagen dann Beizer, ich meine, du machst das ja leicht. Du schreibst da über unsere Küche, aber selber hast du ja keine Ahnung, wie man kocht.
Ja.
Er hat die Herausforderung angenommen und ist dann einmal ein paar Tage in der Küche gestanden.
Ja.
Und dann hat er ihn genau einsetzen zum Tellerwäschen. Und dann hat ihn das solide eher gekränkt und dann hat er die Herausforderung angepackt und hat sich quasi in der Küche angefangen aufzukämpfen.
Ja.
Also kurzum, er hat seine Journalistenkarriere an den Nagel gehängt und wollte Koch werden.
Ja.
Und er ist dann ein kompletter Nerd geworden. Also er ist dann zum Beispiel extra nach Italien zu einem Metzger, zum lernen, wie man Fleisch schneidet. Oder ist zu einer Pastaköchin.
Ja.
Und dann ist er übers Wochenende heim nach New York, wo er zum Beispiel bei dem Metzger war, ist er heim, hat sich eine ganze Sau gekauft auf dem Markt und ist heim in New York in seine Wohnung und hat angefangen in Ruhe rumzumetzgen, weil er denkt, hat nicht immer der Chef über die Schulter und wenn ich etwas falsch schneide, ist eine Katastrophe, um das zu üben. Kannst du dir vorstellen, wie seine Frau Freude hat? Also ewig nicht mehr gesehen, der Mann kommt heim und steht dann auch wieder in der Küche mit einem ganzen Schwein. Aber es geht mir mehr darum, der hat sich auf etwas komplett Neues eingelassen und ist völlig in dem aufgegangen.
Cool.
Und in seinen jungen Jahren hat er mal das Gleiche gemacht mit der Hooligan-Szene.
Ah,
also er ist ja so ein Typ mit Brüchen in seiner Biografie. Ja. Und ich glaube nicht, dass von Anfang an die Idee war, ich mache jetzt das und schreibe ein Buch.
Ja.
Sondern das ist wahrscheinlich dann im Laufe des Prozesses ist ihm die Idee gekommen, das wäre noch geiler Stoff.
Sehr cool. Danke vielmals.
Also schön. Du liest, lachst dich zu Tod und nebenzu merkst du noch ganz viel. Zum Beispiel lernst du, wie man eine geile Polenta macht. Ja.
Sehr cool.
Also hey, noch beste Musik.
Der beste Song vom Jahr 2021 für mich, ja, es ist klar, für was? Mich, es ist ein Song, der viel, viel älter ist, aber den ich wiederentdeckt habe und schon sicher 20 Jahre nicht mehr gehört habe. Und zwar From Zero to Hero aus dem Soundtrack vom Disney-Movie Hercules, also Herkules-Verfilmung, wo... Also, da bin ich sehr jung gewesen, nämlich noch so als Teenager.
Aha, doch.
Damals ist die Verfilmung gewesen und ich habe die nur mitbekommen, wenn ich selber im Kino Bellevue geschafft habe, wo es nicht mehr gibt inzwischen. Und dort ist der Film rausgekommen und ich habe den Song immer und immer wieder gehört und bin jetzt wieder draufgekommen es ist einfach eine richtig grosse, so musikaleske Disney, es ist der Hammer und er wechselt alle Minuten, wechselt er eigentlich in einen anderen Song und so. Richtig gut ist so ein Song, wo du kannst durch die Straße laufen und du tanzt eigentlich ab.
Also ich bin mal irgendwie zur Nacht spät heimgekommen, eins oder zwei, und bin dann auf die glorreiche Idee gekommen, Nemo zu schauen.
Ja.
Hey, dort wirst ja innerhalb von 3 Minuten werden alle Babyfischli gegessen und der böse Hai und der einzige Sohn, der überlebt, wird noch verschleppt und landet in einem Aquarium. Hey, ich habe Pulsschlag hoch 1000 und ich schaue nie mehr einen Disney-Film seitdem. Das ist mir viel zu brutal. Also ich habe keinen Herkules nicht.
Aber wenn du jetzt auf Griechenland gehst, das wäre ideal, mal in einer Situation in Griechenland einfach mal Disney-Verfilmung von Herkules.
Das ist mir zu viel Aufregung. Herkules ist ja auch eine gewalttätige Geschichte. Ich weiß nicht, was Disney
in der Disney-Version glaube ich nicht so.
Du hast mal an einer Kinokasse geschafft.
Ja.
Ich habe ja eine Erfahrung, ich habe mal 10 Minuten an einer Kinokasse. Kennst du die Geschichte? Nein. Ich war beim Gericht und laufe die Langstrasse durch ab Richtung Kreis 5.
Ja.
Und dann hat es dort linker Hand das 6-Kino. Heisst es Roland?
Ja.
Heisst es Roland?
Ja.
Gibt es das heute noch?
Ich glaube es, ja, es gibt es noch. Ja.
Also ich laufe dort vorbei und dann sehe ich einen Kollegen von mir an der Kasse. Also einen Kollegen, einfach jemanden, den ich gekannt habe. Und dann ist so ein Sommertag, die Tür offen und sehe ihn, ahoi, und bin rein mit dem reden.
Ja.
Dann kommt eine Prostituierte rein und fragt, haben Sie ein Kondom?
Ja.
Sie ist ja auf dem WC. Dann geht sie aufs WC, kommt raus und sagt irgendwie, der Kasten Klemmi.
Ja.
Und dann sagt der Kollege, okay, du ich muss schnell rein, sitzt du schnell in die Kasse. Geht mit dir aufs WC. Ja. Und ich auch keine Kasse. Und dann kommt einer mit, kommt einer rein und sagt, ich hätte gerne einmal Ticket mit Legi.
Ja.
Und dann sage ich, zeig die Legi. Und dann habe ich schon gemerkt, irgendetwas ist falsch. Auf jeden Fall verkrampft er völlig und sucht so angestrengt seine Legi und hebt sie dann an. Weißt du, dass man es nicht recht kann lesen kann. Und dann kommt mein Kollege wieder aus dem WC und sagt, du Guy, musst doch nicht die Legi verlangen, das glauben wir einfach. Oder dann willst du nicht ins Sexkino und an der Kasse sagen, wer du bist. Also ich habe ein Ticket verkauft und dann der arme junge Mann völlig verschreckt.
Aber es gibt offenbar einen Legi-Tarif im Roland.
Hat es gegeben, ja.
Ja, siehst du, da hätten wir als Studenten her sollen.
Scheisse, du. Ich hatte ja sowieso eine von meiner besten Party habe ich im Stüssihof.
Du hast immer noch, hast noch nicht den Song vom Jahr 2021 hast noch nicht verraten, oder?
Wir
könnten dann schon noch zu deiner Stüssihof-Party. Was ist denn an dieser Party gelaufen im Stüssihof?
ich habe einen Song vom Jahr, ist Pet Shop Boys, irgendeine Live-CD. Kennst du noch Pet Shop Boys?
Ja, ja.
Das ist ja Musik von den 80er
Jahren. Ja, eben.
Vielleicht Anfangs 90er.
Ja.
Ich habe in Griechenland einen CD-Player und dort hat es nur eine CD gehabt,
die funktioniert. Du hast auch noch CDs hat. Von mir? Sind ja, die noch in Griechenland?
Ja, sicher. Ja, super. Die bleiben dort, die bleiben bei der Gala.
Ja, das ist so gut.
Auf jeden Fall am Anfang hat es nur eine CD gehabt. Und das war eben die Live-CD von Pet Shop Boys. Und es war grossartig.
Wenn man eine CD hat, findet man etwas Grossartiges
drauf. Ja, und dann wieder mal ein ganzes Album hören.
Ja, ja, ist
cool. Und weißt du, es war wirklich ein Live-Konzert, es hat sich also gelohnt.
Das war 2021.
Hast du Vorsätze für 2022?
Nein.
Wir haben doch mal den Vorsatz gehabt, dass du nicht mehr rauchst.
Das ja, das habe ich gemacht.
Du hast den Vorsatz, dass du keinen.
Nein, jetzt glaube ich, es ist gerade genug in Bewegung. Ich brauche jetzt gerade keinen Vorsatz.
Auch schön.
Ja. Hast du Vorsatz?
Ja, das, was ich vorher gesagt habe.
Ja.
Und ich mache halt wieder meinen Dry Januar.
Ey, das ist ja schon fast normal. Das kennt man ja.
Mal schauen, was denn das anfährt.
Ja, das mache ich aber im Fall, glaube ich, auch wieder.
Finde ich super.
Ja, vor allem Zucker, wenn ich da den Panettone anschaue auf dem Tisch.
Das ist natürlich auch als Schachspieler, jetzt komme ich halt nochmal zum Schach. Ich meine, haben mich dann auch gefragt, wie ernährst du dich für 7 Stunden 50?
Ja, da kommt schon etwas Warmes zu essen.
Also ich sehe es auch bei meinem Job, so am Morgen kein Problem, aber so am Nachmittag 3-4 ist dann schon der Wunsch auf Zucker.
Ja.
Aber dann müssen wir einfach wirklich radikal widerstehen. Ich habe so ein bisschen Problem, wenn ich die Schleuse öffne. Ich habe ja dann, sagen wir, im Januar nie Zucker gegessen und ziehe es dann vielleicht weiter bis in April. Oder habe es weitergezogen im 21. Aber irgendwie, wenn ich dann wieder gar von Zucker esse, steigert sich dann das schon.
Ja, ja, das ist bei mir auch so.
Darum hat es jetzt auch Mandarinli und Kiwi und Nüsse.
Und Dirkel und Panetto.
Ja, eben. Und Gummibärli.
Und Gummibärli. Ja, ja, das wird sich im Januar wieder ändern. Du, gutes Abfahren, gute Pause.
Ihr auch.
Bis bald.
Bis bald.